Herzlich willkommen bei Better Ask Charité. Hier beantworten unsere ExpertInnen eure Fragen rund um die Gesundheitsforschung. Die Charité zählt zu den größten Universitätskliniken Europas und befindet sich bei medizinischer Forschung und Versorgung auf internationalem Spitzenniveau. Daher Better Ask Charité.
Ja, mein Name ist Ingo Vietze, ich bin Internist, Lungenfacharzt, Pathophysiologe, aber hauptberuflich Schlafmediziner. Seit 1990 an der Charité mit dem Schlaflabor unterwegs, mittlerweile über 30 Jahre. Und wir haben in unserem schlafmedizinischen Zentrum eine Ambulanz und ein Schlaflabor mit 10 Betten. Ja, hier kommen eure Fragen und meine Antworten dazu.
Wie kann ich herausfinden, wie viel Schlaf ich benötige?
Es gibt den sogenannten Wohlfühlschlaf. Der ist natürlich individuell unterschiedlich. Der eine braucht 7,5 Stunden, ein anderer 8 Stunden oder 8,5, 9 Stunden. Wie kann ich das herauskristallisieren, herausfinden? Am besten im Urlaub. Ja, also wenn ich theoretisch ausschlafen kann, jeder, der von uns in Urlaub gefahren ist, hat wahrscheinlich schon mal darüber nachgedacht, ich würde gern 2-3 Wochen Urlaub, Schlaf nachholen, jede Nacht 10 Stunden schlafen. Geht nicht. Die ersten Nächte sind lang, ja, da kann man Schlaf nachholen und dann stellt sich aber die sogenannte Wohlfühlschlafmenge ein und das werden dann wahrscheinlich irgendwas zwischen 7 und 9 Stunden sein. So können Sie es gern testen.
Wie viele Stunden Schlaf sind gesund und kann man das so pauschal sagen?
Ja, es gibt eine Definition für den gesunden Schlaf. Experten haben sich zusammengesetzt, haben das definiert und sagen, wir brauchen 7,5 bis 8,5 Stunden Schlaf pro Nacht, wenn wir schlafgesund leben wollen. Die zweite Ansage ist aber, mindestens 6 Stunden braucht der Körper, um am nächsten Tag körperlich und geistig fit zu sein.
Hilft warme Milch beim Einschlafen? Gerücht oder ist was dran?
Die warme Milch zum Einschlafen, ein altes Hausmittel, kennt wahrscheinlich jeder von uns, zumindest vom Hörensagen. Was hilft, ist weniger die Milch, das ist mehr Placebo. Sicherlich ist in der Milch auch ein bisschen Tryptophan drin, ein schlaffördernder Stoff. Aber was im Wesentlichen hilft, ist das warme Getränk. Also es muss keine warme Milch sein, es darf gern auch der warme Kamillentee, Fencheltee, was auch immer sein. Das warme Getränk stimuliert bzw. aktiviert die Prozesse im Magen-Darm-Bereich. Dadurch geht Blut mehr aus dem Kopf in diese Richtung. Und allein dieses Phänomen kann eine gewisse Müdigkeit machen.
Ist Mittagsschlaf gesund?
Mittagsschlaf ist dann gesund, wenn man den Schlaf nachholen möchte. Also angenommen, ich habe nachts nur 3-4 Stunden Schlaf hinter mir, bin müde am Tage, dann macht es Sinn, sich hinzulegen. Definition des Mittagsschlafes ist 90 bis 100 Minuten, also 1,5 Stunden Schlaf. Das ist der sogenannte Mittagsschlaf. Den darf man sich übrigens auch gönnen, bevor man zur Nachtschicht geht. Also man kann 1,5 Stunden vorschlafen und dann sicherlich die Nacht gut bewältigen. Schlechte Nachricht eher für alle Älteren, ihre Eltern, Großeltern, wen auch immer. Je älter man wird, desto wichtiger wird übrigens der Nachtschlaf, vor allen Dingen für die Hirngesundheit. Also im Alter bitte darauf achten, dass man tatsächlich vielleicht 6, 7, 8 Stunden nachts schläft und am Tage keinen Mittagsschlaf braucht.
Kann man Schnarchen heilen?
Schlechte Nachricht für alle Schnarcher unter Ihnen. Ich bin auch ein gelegentlicher Schnarcher. Einmal Schnarcher, immer Schnarcher. Einmal schlechter Schläfer, immer schlechter Schläfer. Also Schnarchen ist tatsächlich in der Regel eine chronische Erkrankung. Und nicht nur das Schnarchen, sondern die dazugehörigen Atemaussetzer. Jeder Schnarcher hat ja auch Atemaussetzer. Und wenn zu viel wären, heißt das dann Schlafapnoe. Wo kommt Schnarchen her? Schnarchen passiert dadurch, dass die Nerven, die die Muskulatur im Rachen ansteuern, Motoneurone, dass die nachts die Wirkung einstellen, dass sie einfach nicht mehr funktionieren. Deswegen gibt es übrigens keine Tablette gegen Schnarchen, weil keiner hat eine Idee, wie man diese Nerven aktivieren kann. Und wenn im Rachen die Muskulatur erschlafft und der Rachen eng wird, dann wird es insbesondere bei der Einatmung, kommt zu einem Sog am Gaumensegel und am Zäpfchen und das macht das Schnarchgeräusch. Provozieren abschließend kann man Schnarchen durch Rückenlage, Übergewicht. Das sind so bei den häufigsten provokativen Faktoren. Daran kann man vielleicht arbeiten, aber ansonsten schwierig.
Wie kommt es zum Schlafwandeln?
Schlafwandeln ist eine der seltenen Schlaferkrankungen, die wir sehen, vornehmlich bei jungen Leuten, also Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Schlafwandeln passiert grundsätzlich im Tiefschlaf Und die erste lange Tiefschlafphase haben wir direkt nach dem Einschlafen. Also deswegen schlafwandeln die meisten tatsächlich in der ersten Nachthälfte. Und provoziert wird Schlafwandeln durch die Länge des Tiefschlafes. Also wenn man die Anlage hat, in seinen Genen zu schlafwandeln, da kommt es halt zu automatischen Prozessen, die pathophysiologisch tatsächlich noch nicht hergeleitet werden können. Aber was man weiß ist, diese Prozesse passieren genau dann bei jemand, der die Anlage hat, wenn er lange Tiefschlafphasen hat. Wie kann man die vermeiden oder wie kann man die provozieren? Schlafdefizit provoziert Tiefschlaf, lange Tiefschlafphasen in der nächsten Nacht. Alkohol provoziert lange Tiefschlafphasen und eine Infektion, Fieber, produziert übrigens auch lange Tiefschlafphasen.
Was passiert, wenn man zu wenig schläft?
Jeder von uns kennt schlechte Nächte. Zu wenig Schlaf beginnt übrigens, wenn man kürzer als 6 Stunden schläft. Man kann eine Woche schlecht schlafen, man darf mal auch einen Monat schlecht schlafen. Theoretisch, medizinisch gesehen, zumindest Stand der Wissenschaft heute, darf man auch mal 1, 2, 3, 4 Jahre schlecht schlafen. Die Wissenschaft sagt heute, wenn man länger als 5 Jahre kurz, also kürzer als 6 Stunden, und oder schlecht schläft, dann wird es ungesund. Und ungesund heißt Gefahr für Infektionen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zucker.
Ab wann spricht man von einer Schlafstörung?
Ab wann spricht man von einer Schlafstörung, ist eine schlechte Nachricht, wahrscheinlich auch für viele Zuhörer, weil man davon ausgeht, man darf schon mal gelegentlich schlecht schlafen. Aber es gibt eine klare Definition. Wenn man mindestens 3-mal in der Woche länger als 1/2 Stunde zum Einschlafen braucht, meistens dauert es dann mit länger, 1 Stunde, 1,5 Stunden, dann hat man eine Einschlafstörung. Wenn man mindestens 3-mal in der Woche zum Wiedereinschlafen, wenn man nachts wach geworden ist, länger als 1/2 Stunde braucht, dann hat man eine Durchschlafstörung. Wenn man morgens nach 5 Stunden Schlaf aufwacht und nicht mehr wieder einschlafen kann, dann hat man die dritte Form der Schlafstörung, das frühmorgendliche Erwachen. Wenn diese Phänomene länger als 3 Monate andauern, dann hat man bereits eine chronische Insomnie. Entweder Einschlafstörung oder Durchschlafstörung oder unfrühmorgendliches Erwachen.
Was hilft gegen chronische Schlafstörungen?
Die chronische Schlafstörung ist eine chronische Erkrankung. Und wenn sie denn einmal da ist, das ist übrigens für viele Schlafgestörte auch eine schlechte Nachricht, dann ist sie da und die Wahrscheinlichkeit, dass sie von allein wieder weggeht, sehr, sehr, sehr gering. Natürlich ist es so, dass wir alle Schlafgestörten dieser Welt oder dieser Republik oder aus Berlin alle auf eine einsame Insel schicken könnten und da geht es nur um Wellness und Schlaf und man wird besser schlafen. Aber die Schlafstörung ist damit auch nicht geheilt. Was ich damit sagen möchte ist, man kann mit Verhaltenstherapie, Entspannungstechniken, der richtigen Schlafumgebung und sich ein bisschen belesen um Schlafhygiene schon was Gutes für seinen Schlaf tun. Man kann in den wenigsten Fällen eine chronische Schlafstörung damit heilen oder behandeln. Da brauchst du dann bei den meisten Fällen tatsächlich zusätzlich medikamentöse Unterstützung. Wenn man vermeiden will, dass man ein Medikament nehmen muss gegen Schlafstörungen, dann muss man sich eigentlich um seinen Schlaf kümmern, schon in den ersten 1 bis 3 Monaten, wo er schlechter wird. Das ist tatsächlich so. Also wir haben die Erfahrung gemacht, das ist tatsächlich die mehr als 30-jährige Erfahrung, dass wenn jemand schon 1/2 Jahr oder 1 Jahr oder gar bis 10, 20 Jahre an einer Schlafstörung leidet, dass sie dann mit kognitiver Verhaltenstherapie nicht mehr zu heilen ist. Also ganz, ganz selten. Und deswegen braucht man da meistens schon Unterstützung. Und medikamentöse Unterstützung heißt ja nicht gleich die starke Schlaftablette. Das fängt ja bei Hopfen, Baldrian, Melisse an.
Sind Schlafprobleme vererbbar?
Wie in der Medizin generell sind auch Schlafstörungen vererbbar, wenn Ihre Eltern Schnarcher sind oder Restless-Legs, unruhige Beine haben oder eben eine Insomnie, eine Schlafstörung, dann läuft man schon Gefahr, selber an solch einer Erkrankung zu rutschen. Allein ich kann Ihnen nicht sagen, was passiert. Die Tendenz, die wir ausmachen, ist, dass die Schlafgestörten immer jünger werden. Und ja, meistens bringen die Eltern auch eine Vorgeschichte mit. Man sollte zumindest, wenn man weiß, dass die Eltern an einer Schlafstörung leiden, ein bisschen auf sein Verhalten achten und sich vielleicht ein bisschen über diese Schlafstörung informieren und was man eventuell präventiv machen kann. Warum wir heute viel mehr Jüngere in unserer Schlafambulanz finden, die jünger als 30 Jahre sind, liegt im Wesentlichen daran, dass die Trigger zunehmen. Und die Trigger haben einmal mit den sozialen und gesellschaftlichen Umständen zu tun. Es ist ja heute für die Jugendlichen eher schwieriger als früher. Sprechen wir von den ganzen beruflichen, sozialen, politischen Herausforderungen, die wir heute hier so haben. Das geht alles aufs Gemüt und stört damit den Schlaf. Aber es gibt andere Trigger, wie übrigens Drogen, Alkohol, Cannabis und Co., die auch immer eine größere Rolle spielen und deswegen auch Jugendliche zu uns führen. Und das dritte Phänomen ist natürlich die Nutzung der Medien. Und da stört übrigens, wir wissen, dass das Handy stören kann oder andere Medien, aber wir wissen vor allen Dingen aus den USA diese Information, dass vor allem das Serienschauen am Schlaf nagt. Und deswegen der Aufruf gerade an Kinder und Jugendliche, bitte tatsächlich nach 20 Uhr nicht anfangen, Serien zu schauen. Kann man ja gerne am Tage machen. Generell gilt für die Kinder und Jugendlichen eine Stunde vor dem Schlafengehen offline gehen. Das betrifft sowohl das Serienschauen, aber auch das Internet, den Computer oder das Handy. Und sich dann entspannen, wie auch immer.
Wie entstehen und woraus bestehen Träume?
Wenn wir über Träume sprechen, dann müssen wir wissen, es gibt zwei wichtige Schlafphasen. Das eine ist der Tiefschlaf, macht übrigens so 10-15% der Nacht aus. Und das zweite ist der Traumschlaf, macht ein Viertel der Nacht aus, circa 20-25%. Im Traumschlaf sind wir eigentlich wach, also die Hirnrinde ist wach und auch im Inneren des Gehirns passieren viele, viele Prozesse, nämlich was? Gedächtnisprozesse. Das, was wir am Tage erleben, wird in der Nacht verarbeitet, verworfen, gespeichert. Das ist das, was im Traumschlaf passiert und dafür ist er da. Das Gehirn ist das Organsystem, was den Traumschlaf braucht, eben für diese Gedächtnisprozesse.
Kann man seine Träume aktiv steuern?
Ich werde oft gefragt, ob man seine Träume aktiv steuern kann. Ich selber kann das, aber unfreiwillig. Jeder, der das nicht kann, der möchte das auch gar nicht versuchen. Denn es gibt Personen, die sagen, ich träume gar nicht. Das sind aus meiner Sicht begnadete Schläfer. Also wer aus dem Traumschlaf, wo die Wegschwelle relativ gering ist, nicht wach wird, der hat einfach einen guten Schlaf. Jeder, der oft aus dem Traum wach wird, der hat eher schon einen sensiblen Schlaf. Ich möchte nicht sagen Schlafstörung, aber der Schlaf ist dann nicht mehr der beste. Und wenn man denn aus dem Traum wach wird und merkt, dass es ein Traumschlaf ist, dann kann man tatsächlich aktiv diesen Traum weiterträumen. Auch wenn man sich dreht, läuft man ja oft Gefahr, den Traum zu vergessen. Wenn man sich ihn aber merkt, dann kann man sich einmal umgedreht weiterträumen. Man kann auch in den Traum andere Personen holen oder eine bestimmte Richtung geben. Und der hilft übrigens auch zum Wiedereinschlafen, wenn man wach geworden ist. Aber mein Aufruf, bitte nicht zelebrieren oder nicht versuchen, wenn Sie ein guter Schläfer sind und aus dem Traumschlaf gar nicht wach werden. Also Aufwachen aus dem Traum ist nichts Normales. Also das ist nichts, was man zelebrieren kann oder ist nichts, was man studieren muss, um es irgendwie zu optimieren. Wahrscheinlich kann man durch Musik, durch andere äußere Einflüsse da sicherlich auch noch zu beitragen, dass ich weiter träumen kann und dem Traum auch vielleicht noch andere Inhalte vermitteln. Nein, einfach die Handlung bei sich behalten, die geht ja innerhalb von Millisekunden verloren. Und das ist schon die Kunst, die Handlung nicht zu vergessen. Wenn man sie nicht vergisst, wenn man sie merkt, dann kann man genau diese Handlung weiter träumen und ein bisschen modifizieren. Was im Schlaf, im Traum selber passiert, wenn man wieder eingeschlafen ist, das kann man nicht beeinflussen.
Können Babys und Kleinkinder träumen?
Babys und Kleinkinder können nicht nur träumen, sondern sie träumen viel, viel mehr als Erwachsene. Mehr als die Hälfte des Schlafes träumen die Kinder. Das hat damit zu tun, dass das Gehirn ja vollkommen in diese Welt gesetzt wird und jede Sekunde neue Informationen aufnimmt und diese auch verarbeiten muss. Deswegen haben gerade Babys und Kleinkinder viel mehr Traumschlaf als Erwachsene.
Gibt es Schlafparalysen wirklich? Und wie kommt es dazu?
Schlafparalyse ist ein Phänomen, was Hinweis gibt auf eine seltene Schlaferkrankung, nämlich die Narkolepsie, den sogenannten plötzlichen Muskeltonusverlust. Und das ist auch irgendwie die Schlafparalyse. Das Phänomen äußert sich so, dass man morgens wach wird, weil der Wecker klingelt oder weil man spontan wach wird. Und der Geist ist wach, die Augen gehen auf, aber die Körpermuskulatur ist nicht da. Also man denkt, man ist gelähmt. Man kann sich einfach nicht bewegen. Das ist die sogenannte Schlaflähmung. Wenn man das erste Mal erlebt, meistens ein sehr fürchterliches, spookiges Ereignis, berichten zumindest die Betroffenen. Und dann kann man sich aber auch dran gewöhnen. Es gibt ganz seltene, spontane Schlafparalysen. Also haben Sie keine Angst, wenn Ihnen das mal passiert. Wenn das aber öfters passiert, ist es ein klares Zeichen für eine Narkolepsie. Das ist eine Schlaferkrankung aus der Gruppe der Hypersomnie. Da schläft man nachts eigentlich ganz gut, ist aber am Tage andauernd müde, fällt auch tagsüber mal in den Traumschlaf und hat gelegentlich morgens diese Schlafparalysen.
Was löst den Nachtschreck aus?
Ja, Nachtschreck, Albtraum. Wir hatten vorhin von Schlafwandeln gesprochen, ein Phänomen aus dem Tiefschlaf. Der Nachtschreck, ein Phänomen aus dem Traumschlaf. Auslösende Faktoren, ähnlich wie beim Schlafwandeln, weiß man nicht genau, warum einer zum Nachtschreck oder zum Albtraum neigt und ein anderer nicht. Wir wissen aber, dass lange Traumschlafphasen so ein Phänomen provozieren können. Wer hat lange Traumschlafphasen? Übrigens Leute mit oder Personen mit psychischen Erkrankungen, zum Beispiel depressive Personen, haben oft lange Traumphasen und deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit, nachts aufzuschrecken mit einem Albtraum. Und das ist so das Wesentliche, was wir wissen darüber. Das kann man medikamentös behandeln, wenn es denn sein muss, aber auch verhaltenstechnisch. Ja, dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken bei dem Team hier, das mich eingeladen hat. Und wahrscheinlich wurde ich auch deswegen eingeladen, weil das Interesse gegenüber dem Schlaf und Schlafstörungen tatsächlich auch hier bei uns in der Charité groß ist. Darüber freue ich mich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass es nichts damit zu tun hat, dass alle, die die Fragen gestellt haben, schon eine Schlafstörung haben. Bitte achten Sie in Zukunft auf Ihren Schlaf. Ignorieren Sie keine Schlafprobleme, sondern suchen Sie tatsächlich Rat. Kann man Bücher lesen oder kann man auch in unsere Sprechstunde kommen? Wir haben ja eine Ambulanz, eine Sprechstunde. Das hat nichts mit dem Schlaflabor zu tun. Man muss nicht gleich in ein Bett und sich ins Schlaflabor legen. Wir können auch erstmal beratend tätig sein. Aber natürlich gibt es auch das Schlaflabor für die Schlafstörungen, die wir dann behandeln oder diagnostizieren müssen. In diesem Sinne, und ich hoffe, dass Sie alle gute Schläfer sind. Danke.
Ihr wollt auch Fragen stellen? Dann folgt uns auf Instagram. Dort kündigen wir alle Episoden an und wählen eingesandte Fragen aus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Better Ask Charité.